Ich freue mich, dass extra nach Celle für Meyer Burckhardts Frauengeschichten gekommen ist, Bärbel Schäfer. Herzlichen Dank und herzlich willkommen.
Danke schön.
Sollten Sie glauben, meine Damen und Herren, draußen an den Radiogeräten, wir sind in Rio de Janeiro. Nein, es ist tatsächlich das Celler Publikum, was so leidenschaftlich ja. sich über Bärbel Schäfer freut. Bärbel, wir sagen, glaube ich, du, weil wir duzen uns. Ich habe erfahren, dass du eine ausgebildete Hotelfachfrau bist. Insofern wäre die klassische erste Frage, hatten Sie eine gute Anreise?
Ja, das hatte ich. Das würde man ja als Hotelkauffrau dann auch immer den Gast gleich fragen an der Rezeption. Das stimmt. Ich hoffe, du auch.
Ich hatte auch eine gute Anreise.
Du bist Selbstfahrer, habe ich gesehen. Das klingt so wie...
Ich bin selbst.
Hast du schon so einen Selbstfahrer?
Ich bin Selbstfahrer und habe im Navigation die schöne Route eingegeben, von Hamburg, nicht die schnelle.
Ah, die geht dann über?
Die geht über Orte, deren Existenz ich bis dato nicht wusste.
Du hast dich also vertippt bei der Eingabe?
Ich bin jetzt in einem Alter, in das du auch eines Ferntages kommen wirst, wo man das Leben genießt und nicht mehr die schnelle Route eingibt, auch nicht die Eco-Route, sondern die schöne Route.
Das hat was mit dem Alter zu tun, finde ich spannend.
Ich glaube ja, aber wir sprachen schon, du bist in der Nähe hier gar nicht weit von hier in Bremen aufgewachsen. Ja. Und wir sprachen in der Tat vorhin über Jugend. Und du sagtest, mein Gott, habe ich doch damals in Bremen meine Zeit verströmt.
Ja.
Und mir schien, dass da so ein bisschen Melancholie mitschwang. War das
ja, da hatte ich ja noch kein Navi-System, um die schöne Route einzugeben und dabei zu merken, wie sich die Zeit verströmt. Aber wir kennen uns und begegnen uns ja auch immer mal wieder an unterschiedlichen Situationen. Und da haben wir über Klassentreffen gesprochen. Und im Rahmen dieser Zeit dachte ich doch, wir haben uns einfach auch an vielen Orten verschenkt an die Zeit, was ja ein ganz wunderbarer Zustand ist. Und ich kenne halt viele Söhne und Töchter von Freundinnen, die alle früher angefangen haben, Kinder zu bekommen. Und diese Kinder verströmen und verschenken sich nicht mehr an die Zeit. Die haben alle so einen Plan und sind sehr zack, 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 gut organisiert und schnell. Und ich hatte auch das eine oder andere Jahr, was ich verbummelt habe. Mhm. Also das habe ich meinen Eltern natürlich nicht so gesagt, dass ich das verbummelt habe im Ausland. Aber es war, glaube ich, eine gute Lebenserfahrung.
Das Steintorviertel in Bremen. Ja. Dort bist du aufgewachsen. Ich habe den Eindruck, du hast eine tiefe Kenntnis der männlichen Schwäche gehabt. Denn wie ich weiß, hast du sehr früh dafür Geld genommen, dass junge... ich würde den Satz, haben Sie Verständnis, gern beenden.
Bitte führe diesen Satz
dafür jetzt Geld, dafür Geld genommen, dass dein Vater, der Duschkabinenvertreter war... Offensichtlich waren auf den Duschkabinen auch halb bekleidete Damen.
Ja, und man hat ja selten Kleidung an unter der Dusche, das stimmt.
Ja, und du hast gegen einen, wenn auch hoffentlich geringen Geldbetrag, durften sich pubertierende Jungen diese nackten Damen angucken.
Ja, also mein Bruder hat dieses Geschäft eröffnet bei seinen Klassenkameraden in der Grundschule. Und wenn er keine Zeit hatte, weil er für die E-Jugend Fußball spielen musste, aber die Jungs bestellt hatte, habe ich dann sozusagen...
Hast du das Geld eingetrieben? Aber
die Tür geöffnet, damit die da durch das Duschkabinenlager mal laufen können. Aber es war alles nicht so schlimm, wenn man wie jetzt vielleicht die eigene Fantasie...
Aber ich wollte fragen, wer hat dein Männerbild in dieser frühen Phase deines Lebens so geprägt, dass du wusstest, damit sind Männer auch wirtschaftlich zu ködern und auch...
Naja, das Steintorviertel ist ja eine Partyszene, es ist ein sehr hartes Pflaster, es ist auch ein Drogenpflaster, es ist ein sehr buntes Viertel gewesen und ist es immer noch. Und unsere Familie war mit ein, zwei anderen so, ich glaube, einer der wenigen Konservativen in diesem Viertel. Und mich haben Lehrer geprägt, die sehr politisch waren. Mich haben die Diskussion mit meinem Vater geprägt, der eben sehr konservativ war. Es waren aber eben auch Klassenkameraden, die einfach mit uns die Theaterszene in Bremen entdeckt haben. Es waren eigentlich sehr viele Männer. Es waren auch Tennislehrer, mit denen ich viel Zeit verbracht habe. Es war immer ein Springen zwischen sportlichen Interessen und eben auch Büchern, Theaterszene in Bremen.
Du hast mal angedeutet, dass der Vater, wenn du nach Hause kamst oder dein Bruder nach Hause kam, dass er euch nur die Hand gab. Mhm. Heißt, er war zu einer Zärtlichkeit nicht fähig.
Ja, das stimmt. Es war ein sehr kühler Vater. Nicht, was jetzt so den verbalen Austausch angeht, aber was so Nähe angeht. Es war jetzt kein Vater, der mich groß umarmt hat. Es war kein Vater, der mir irgendwie einen Kuss gegeben hat. Es war immer der eher distanzierte Handschlag. Und das finde ich schon ein bisschen außergewöhnlich, wenn man jetzt selber auch Kinder hat. Und ich war dann ja auch lange weg zu Austauschjahren und komme zurück nach anderthalb Jahren. Guten Tag. Also diese Szene ist eigentlich völlig absurd. Ich habe das ja auch nicht so akzeptiert und habe ihn dann zu mir herangezogen und ihn umarmt. Aber ich war eigentlich immer die Proaktive. Ja, kennst du Leute, die immer die Arme hängen lassen, wenn man sie umarmt?
Gott sei Dank wenige.
Aber ja, es gibt wenige. Sie. Es gibt sie ja noch, ne?
Ja.
Ich weiß auch nicht. Ich habe auch eine Freundin, die ist weitaus jünger jetzt. Die kann das auch nicht. Und es ist nicht so, kann ich mir auf jeden Fall nicht vorstellen, dass er die körperliche Nähe nicht mochte, weil er hat es dann schon genossen. Aber er hat es selber nicht so schenken können. Ich denke, das liegt auch mit an der Generation. Er ist im
Zärtlichkeit geboren stand unter
und
Verdacht.
Zärtlichkeit war auch von den Großeltern nicht da. Und es kamen einfach sehr, sehr strenge Regeln von der Großmutter. Ich hatte zum Beispiel eine Großmutter, die hat mir immer noch so einen Besenstiel zwischen die Ellbogen geschoben, dass man gerade sitzt beim Essen.
Gerade.
Kennst du das?
Ja.
Schlimm,
kenn ich auch.
Eigentlich schlimm.
Du bist nach Amerika gegangen, Schüleraustausch nahe der kanadischen Grenze in ein kleines Dorf. Ja. War das neben dem Abenteuer, ich gehe jetzt mal für eine längere Zeit nach Amerika, war das auch eine Flucht vor diesem Elternhaus, was dir als zu kalt erschien?
Na, ich glaube, es war einfach eher eine Neugier auf das Leben und was ist hinter der Stadtgrenze und dieser Vision und den Traum Amerika, den ich durch Filme und Bücher eben einfach kannte. Es war aber auch ein Missverständnis, denn ich hatte eine sehr undeutliche Handschrift, was mein Vater immer sehr kritisiert hatte. Und ich bin noch heute der festen Überzeugung, ich habe NY für New York geschrieben, aber ich kam dann nach ND, nach North Dakota.
North Dakota, schick.
wo einfach auch sehr viele Deutschstämmige waren und mir dann alle andauernd ihre Orte genannt haben, woher sie kamen, die ich aber nie richtig verstanden habe.
Was ein religiöses Elternhaus. Ich weiß, dass der Vater
den Kirchentag mitorganisiert. Mein Vater war aktiv, protestantischer Haushalt. Meine Mutter gar nicht, aber der hat Kirchentage mitorganisiert. Der hat nach seiner Trennung und in der Scheidungsphase Halt in Gesprächsgruppen beim Pastor gefunden. Der war immer jemand, der aktiv war in der Gemeinde und es immer sehr bedauert hatte, dass er am Sonntagmorgen dort alleine hinging und wir dann immer eher noch länger gefrühstückt haben.
Konnte er denn Stolz zeigen? Ich meine, du warst eine sehr gute Tennisspielerin. Anlass gegeben zu großen Hoffnungen bis hin zu einer wahrscheinlich professionellen Karriere, wenn du es angestrebt hättest.
Ja, konnte dafür hätte man ja auch ein bisschen dann, glaube ich, irgendwann investieren müssen als Familie. Also es ist jetzt kein Elternhaus, was auch Stolz gezeigt hätte. Auch was weiß ich auf, keine Ahnung, was berufliche Leistungen oder Sonstiges. Es war eher so die Tendenz, dass man sagt, ja, bleib schön auf dem Boden, jetzt mach mal nicht zu viel Aufsehen und flieg nicht zu hoch. Solche Formulierungen fallen mir jetzt ein.
Ich bin auch Schuster, aus einem protestantischen Elternhaus und bleib bei deinen Leisten und erhöhe dich nicht. Ja, es bringt einen nicht weiter.
Hat ja nichts genützt bei dir, ne?
Nein, aber ist es...
man hat es noch in sich, ne? Man hat es noch in sich. Obwohl ich nicht das Gefühl habe, dass ich dazu neige, jetzt irgendwie abzuheben und verrückt... Ich weiß auch gar nicht, was damit gemeint ist, weil wenn ich ihn dann gefragt habe, was meinst du eigentlich damit?
Ja, aber du berührst einen interessanten Punkt, weil... Würdest du von dir sagen, dass du vielleicht, du hast ja sehr schnell auch moderiert, du hast eine, ich war ganz erstaunt, ich wusste das vorher nicht, bei der Vorbereitung auf das Gespräch habe ich es erfahren, du hast in Amerika eine kleine Talkshow moderiert, Guests in Our Town.
Ja.
Wie darf ich mir das nebenbei vorstellen? Du hast in dem kleinen Dorf die Menschen geladen.
Also in Amerika gibt es ja jede kleine Stadt hat überall einen kleinen Privatsender. Und damals fanden die das, glaube ich, ganz witzig und ganz spannend, dass eine deutsche Austauschschülerin, die eben auch an der Highschool mit Tennis spielt und das Team unterstützt, dann Mitarbeiter von den Ölfeldern, Lehrer, Ur-Natives sozusagen, Indianer in den Reservaten mit interviewt und das habe ich damals gemacht. Also diese Show war garantiert kein Grund, um abzuheben. Ich glaube, er hat es eben auch später dann nochmal gesagt bei anderen Produktionen. Aber mir ist das eigentlich nicht klar. Mich hat das eigentlich eher verletzt, weil ich dachte immer, als Vater müsste man ja wissen, dass die Tochter vielleicht nicht dazu neigt.
Aber würdest du sagen, dass du vielleicht den Weg in die Medien gesucht hast, sicherlich eher unbewusst, um eine gewisse, auch den Applaus, um eine gewisse Anerkennung, eine gewisse Akzeptanz zu finden, die man in einem bürgerlichen Beruf so ohne weiteres und so schnell nicht findet?
Nein, das würde ich jetzt nicht sagen, Herr Doktor. Das klingt jetzt so ein bisschen... Nein, das würde ich nicht sagen.
Der Doktor hat gefragt.
Der Doktor hat gefragt. Nein, das würde ich nicht sagen, nein. Also, das glaube ich nicht.
Ja, ich erlebe das, ich bin ja, wie du weißt, im wirklichen Leben also Produzent und ich merke das bei vielen Schauspielern, mit denen ich spreche, was hat dich bewogen, den Schauspielerberuf zu ergreifen?
Wenn ich Schauspieler als Gäste habe, habe ich auch oft das Gefühl, dass das der Grund ist, aber das kann ich für mich nicht sagen, weil ich habe andere Berufe jetzt, wie die Ausbildung im Hotel oder auch im Studium mit Kunstgeschichte, ganz andere Tätigkeiten, von denen ich weiß, die hätten mich genauso erfüllt wie die Tätigkeit, die ich jetzt ausübe. Das glaube ich nicht. Und ich muss auch sagen, wenn man plötzlich durch ein Format, wo man zum Casting geht, dann von heute auf morgen populär wird und prominent in Anführungsstrichen wird, ist das ja auch etwas, was nicht unbedingt schön ist. Es gibt ja sicherlich Menschen, die das lieben und mögen und für mich war das unglaublich irritierend und eher sehr unangenehm. Und ich glaube, wenn man das mehr genossen hätte, wenn ich das mehr genossen hätte, dann würde ich deine Frage vielleicht bejahen.
Dein sehr lesenswertes Buch »Meine Nachmittage mit Eva« ist auch deshalb lesenswert, weil du dich am Ende des Buches bei deinen beiden Söhnen bedankst. Mhm. Und dieses Dankeswort hat mir wirklich, ich darf das sagen, die Tränen in die Augen getrieben. In jeder Zeile ist Liebe, ist Optimismus, ist Gottvertrauen zu spüren. Und du schließt dieses Dankeswort mit den Sätzen, denn es gibt sie, die Engel. Was ich einen zauberhaften Satz finde. Es gibt sie, die Engel, ihr müsst sie nur suchen, immer wieder suchen. Ihr müsst eine so große Sehnsucht danach haben und euch anstrengen, immer wieder und allen Rückschlägen zum Trotz. Ihr werdet sie finden, daran möchte ich glauben, daran glaube ich. So einen Rückenwind, den du deinen beiden Söhnen in wunderbarer Weise gibst, hast du den auch erfahren als Kind?
Es ist ja... Ein kühles Elternhaus gewesen, was viele auch sagen, ja, so eine norddeutsche Art ist, das gilt ja gar nicht für alle Norddeutschen. Aber es gibt ja auch noch eine mütterliche Seite, die sehr warmherzig war. Also ist das nicht nur der Motor gewesen. Es gab beide Seiten. Es war eher wie so ein Wechselbad von Nähe und Distanz. Und diese Distanz finde ich irritierender als Nähe. Also ich brauche den Austausch, ich brauche die Diskussion, ich muss aber auch jemanden physisch spüren, umarmen, mit dem ich befreundet bin, mit dem ich zusammen wohne, den ich heirate. Oder bei den Kindern ist das eben auch genauso. Und das macht ja das Miteinander aus. Ich glaube, dass man über diese Distanz, dieses Händeausstreckens auch jemanden auf Abstand hält, wenn wir das als Symbol so nehmen. Und das hat auch etwas damit zu tun, inwieweit öffne ich mich auch mal in einem Gespräch und lass auch eben Weichheiten und Verletzungen dann eben durch. Ne?
Wir möchten, meine Damen und Herren, Sie wissen, dass vielleicht jeder Gast kann und darf Songs mitbringen, die in seinem Leben eine große Rolle gespielt haben. Und wir schließen, glaube ich, diese Bremer Zeit einmal ab mit dem Song, der in diese Phase genau hört. The Cure, Friday, I'm in Love. Und dann steigt das Bremen auf vor deinem geistigen Auge.
Ja, oh je.
In all seiner
all die Typen, mit denen man dann
amorösen Friday, Ungeordnetheit.
Ja. Samstag sah das aber, dann häufig schon wieder anders aus.
Aber es kann jeder hier im Raum mit nachempfinden. Das gab die Zeit. Wir hören kurz rein, oder?
Yeah.
Ja, Freitagabend.
Freitagabend.
Warst du Freitag oder ein Samstagabend Ausgeher?
Ich war, wenn ich das richtig erinnere, bin ich an beiden Abenden ausgegangen. Nun war auch die Offerte, die die Stadt Kassel bat, hielten sich in Grenzen.
Ja, das war natürlich grenzenlos eigentlich. Kassel war ja schon das Universum.
Und wenn wir angeben wollten, fuhren wir ins nahe Göttingen und gaben uns als Großstadtjungs aus.
Das konnten wir als Bremer natürlich nicht. Wenn wir nach Hamburg kamen, war das ja immer ein bisschen...
Geschichte ist in Deutschland Familiengeschichte. Mhm. Wir sind annähernd derselbe Jahrgang. Das ist kein Grund zum Kummer. Also. Aber es war die Zeit, wo wir Fragen stellten, in einer sehr nachvollziehbar radikalen Form. Sind diese Fragen, wo warst du, Oma, wo warst du, wo wart ihr, als die Nazis dran waren? Sind diese Fragen beantwortet worden? War das ein Gesprächsthema in deiner Familie?
Ja, und die Frage, wer wart ihr in der Zeit? Also dieses wo warst du ist so ein bisschen, ist natürlich gleich dieses Anklagende. Mich hat immer interessiert, wie kann das passieren, dass ihr eben nicht geholfen habt, dass ihr eben armgestreckt und schweigend mitgetrampelt seid, dass ihr die Kreuze an der falschen Stelle gemacht habt und dass ihr eben leider keine Helden wart. Das muss man erstmal so annehmen. Und, oder was heißt Helden, ist gleich auch so ein großes Wort. Um das zu verstehen, diese Fragen und ohne urteilen zu wollen, die Antworten hätte ich gerne bekommen. Aber es kam gleich in die Schublade bei den ersten Fragen mit 14, 15, dass darüber nicht geredet wird. Also es gab zwei, drei Geschichten in der Familie, die wurden immer wieder erzählt, aber es gab nichts daraus. Es gab aber eben auch keine Briefe von Onkeln oder Großvätern, die in Russland waren. Es gab keine Gespräche über den Schmerz, über den Verlust der Söhne, den die Urgroßmutter dann erlitten hat. Und es gab auch keine Aussprache über dieses Verhalten danach. Danach wurde dann ja auch geschwiegen, es wurde dann ja einfach weitergelebt. Und wie man so wird dann in dieser Zeit, das hätte mich gerne interessiert. Ich meine, ein Resonanzraum verschiebt sich ja. Es gab ja auch damals Pressearbeit, Medienarbeit. Es gab Vorurteile, es waren Bilder, die verstärkt worden sind. Da muss man ja sehr vorsichtig sein. Und ab wann hat man gesagt, man ist auf der oder man ist auf der? Wie verhält man sich in so einer Situation? Mhm. Ich glaube, das hätte schon, weil du sagst, Geschichte ist auch häufig Familiengeschichte, etwas mit uns Enkeln gemacht, wenn die Großeltern meine, ich kann ja nur von meinen sprechen, sagen, ja, das war einfach aus den und den Gründen so. Ich hatte Angst, ich wollte nicht auffallen, was auch immer im Dialog sich ergeben hätte, um dann zu sagen, es gibt überall Anfänge und auch heute gibt es ja Anfänge und in anderen Generationen gab es Anfänge. Das hätte, glaube ich, den Enkeln oder den Urenkeln vielleicht auch nochmal geholfen, eine Offenheit.
Ich hatte eine Großtante, die mir gesagt hat auf die Frage, ich bedauere nicht die Kraft zur Heldin gehabt zu haben. Diese Großtante habe ich nie verachtet, weil wir in unserer Generation werden ja gar nicht gezwungen, die Frage zu beantworten, genau. Muss ich jetzt Held sein und sei es, dass mein eigenes Leben ich damit aufs Spiel setze.
Ja, weiß man nicht, vielleicht müssen wir es auch bald wieder.
Nochmal eine Frage. Giovanni Di Lorenzo hat, du warst bei ihm zu Gast bei 3 nach 9 und hat es einen Betriebsunfall genannt, was ich eine sehr schöne Formulierung finde, nämlich als deine Großmutter vor dir stürzte im Kaufhaus, gestolpert schlicht, brach es aus ihr heraus, wie ein Geständnis, welche Rolle sie damals spielte.
Genau, sie hat dann angefangen, über den Krieg zu sprechen, was sie vorher nicht getan hat, nach diesem Sturz auf der Rolltreppe. Und wir saßen in der Damenoberbekleidung und sie hat ein Glas Wasser getrunken aus einem Becher und auf einmal schrie sie dann, ich soll in den Bunker rennen und hat von Adolf Hitler gesprochen und von Bombennächten und dass wir in den Keller rennen sollen. Und ich glaube, durch diesen Sturz wurde das ausgelöst. Das war ein kurzes Fenster, es dauerte vielleicht so 20 Minuten, vielleicht etwas länger. Und Tage später hat sie das Fenster auch nicht wieder aufgemacht. Ja, das fand ich auch ganz erstaunlich. Es gab keine Annäherung wieder an diesen Punkt der Offenheit.
Und da sagst du, hast du dich von deiner Großmutter entliebt?
Naja, ich habe mich verliebt, als ich Mutterkreuz und so weiter Unterlagen gefunden habe in ihrem Nachtschränkchen, als wir zusammen in ihrem Zimmer saßen und ihre Sachen gepackt haben, weil sie in eine betreutes Wohnen gezogen ist. Mhm. Und ich das rausgeholt habe und in der Hand hielt und sie damals eben fragte, wer warst du? Wer warst du in der Zeit und warum hast du mir nichts erzählt? Mhm. Und es gab auch keine Antworten auf diese Fragen, die er dann zum wiederholten Male eben von unterschiedlichen Cousinen und Kindern in der Familie auch gestellt worden sind, sondern nur eine Ohrfeige. Und die hat sich schon ganz schön eingebrannt. Erstens, weil es meine erste war, aber auch, weil das natürlich auch diese Unfähigkeit war, irgendetwas zu sagen.
Und sie kam von der geliebten Großmutter, das darf man nicht vergessen. Genau. Als du eben sagtest, hoffentlich sind wir nicht eines nicht allzu fernen Tages nicht bald wieder da, meinte ich im Raum, vielleicht war es auch nur meine übertriebene Sensibilität, den einen oder anderen Atmer gehört zu haben, im Sinne von, das wird schon nicht so sein. Man muss aber Folgendes wissen, du stellst die Frage als Ehefrau vielleicht auch, als Ehefrau von Michelle Friedmann. Michelle Friedmann ist Jude, ihr habt in der Park East Synagoge geheiratet, du bist zum jüdischen Glauben übergetreten. Natürlich wirst du sehr viel sensibler sein, was Antisemitismus angeht, als jemand, der nicht der Minderheit angehört.
Aber ich hoffe, ich wäre das auch, wenn ich nicht mit einem Juden verheiratet wäre. Und ich hoffe, es sind auch alle andere, wenn es darum geht, wo zerfällt Demokratie? Ja, das ist ja der Punkt. Und ich wäre ja immer noch jüdisch, selbst wenn ich mich von meinem wunderbaren Mann trennen würde. Ja. Also von daher habe ich das ja nicht nur für ihn getan, sondern das war ja meine ganz eigene Entscheidung. Und das war auch schon ein Thema vorher bei Freunden und in politischen Diskussionen. Er ist jetzt auch nicht der erste jüdische Mann, den ich jetzt kennenlerne, oder der erste Jude, den ich kennenlerne. Ich glaube, dass das schon ein Thema für uns alle sein sollte, dass man denkt, es geht nicht immer nur Minderheiten was an, sondern es geht vielleicht erst die Minderheiten was an und dann verändert es eben aber sukzessive auch ganze Gesellschaften.
Na, der Angriff auf die Minderheit, da sind wir einer Meinung, ist immer der Angriff auf die Mehrheit.
Ja.
Also wir erkennen eine Demokratie an, wie es mit ihren Minderheiten umgeht. Die häufige Frage, auf die du, wie ich habe viele Fernsehinterviews mit dir gesehen in Vorbereitung auf das Gespräch, und du warst immer ein bisschen erstaunt, manchmal auch verärgert, wenn man dich gefragt hat, jetzt wo du Jüdin bist, bist du gläubig?
Ja.
Und dann warst du immer völlig erschüttert und sagst, wieso? Und ich muss sagen, ich habe die Frage aber stets verstanden, denn wenn jemand von der einen Konfession in eine andere, auch wenn es nicht die jüdische wäre, übertritt, und da stelle ich immer, aha, da hat ihm etwas gefallen, da hat er eine seelische Heimat gefunden, die er bei dem ursprünglichen Verein oder Konfession nicht gefunden hat.
Ja, genau.
Das ist bei dir aber nicht so.
Bitte nein, ich verstehe die Frage, verstehe ich ja auch. Als Moderatorin, als Journalistin hätte ich die Frage natürlich auch jedem Gast gestellt, das ist klar. Aber es sind dann ja auch viele Fragen, die mit dem Glauben zusammenhängen, die mir als Protestantin ja eigentlich erstaunlicherweise nie gestellt wurden. Ja, feierst du Ostern? Kochst du den Osterbraten? Was machst du sonst noch? Und so weiter und so weiter. Weihnachtsrituale, Pfingstrituale, das hat mich nie jemand gefragt. Aber bei jüdischen Feiertagen werde ich doch nun das ein oder andere Male dann doch ganz streng kontrolliert, ob ich das alles einhalte. Und wir sind kein gläubiger Haushalt. Also wir sind traditionell, aber so wie es eben auch viele Christen ja sind oder viele Muslime, nicht jeder ist ja streng gläubig. Und auch nicht jeder, der jetzt christlich ist, ist ja jeden Sonntag, ich meine, hier in Celle ist das vielleicht wahrscheinlich anders, aber es ist ja so eine schöne Kirche auch ist, jeden Sonntag in der Kirche. Und ich habe auch viele Freundinnen, die eingetreten sind in die katholische Kirche, weil genau die Kinder dann in den Kindergarten kommen. Aber es hat natürlich im Judentum auch nochmal, wird der Glauben über die Mutter übertragen, weil man eben weiß, bei der Mutter kann man sich dann sicher sein. Sie hat die Kinder ja auch wirklich zur Welt gebracht.
Der Wunsch nach Glaube mag dir auch deshalb unterstellt werden, denn du hast zwei unbeschreiblich große Schicksalsschläge erlebt, die ich hier auch nur einmal ansprechen möchte, nämlich du hast deinen damaligen Lebenspartner Kai-Uwe Degenhardt verloren durch einen Autounfall und du hast 15 Jahre später deinen Bruder verloren, der mit nur 46 Jahren ebenfalls durch einen Autounfall verstorben ist. Du hast darüber ein Buch geschrieben infolgedessen, dass da hieß, ist da oben jemand? So ist natürlich nachzuvollziehen, wenn ein größeres Publikum dir unterstellt, klar, einen leidenschaftlichen Wunsch nach einer Antwort,
genau,
von da oben.
Die Frage habe ich mir auch selber gestellt, mich auf die Reise begeben, weil in dieser Krise vor 3 Jahren durch den Verlust eines sehr nahen und sehr geliebten Menschen ich mich eben gefragt habe, gibt es eine zusätzliche Kraftquelle, die jemand anzapfen kann, der gläubig ist oder der mit seinem Glauben eben tagtäglich auch lebt, in der Diskussion ist, im Frieden ist, im Diskurs ist, hat der vielleicht einen Vorteil? Ja, ich sage das jetzt etwas flapsig und in Anführungsstrichen zu jemandem, der überhaupt gar keine Nähe dazu hat. Und zugegeben, ich habe mich ja dann auch sehr spät auf die Reise begeben. Also wenn man mit Ende 40, 50 sagt, hallo, ist da oben jemand? Ich habe hier gerade eine Lebenssituation, wo ich Hilfe von oben brauche. Ist das ja auch vielleicht nicht ganz fair für jemanden, der diesen Weg schon länger geht. Und habe dann mit Rabbinern, mit Imamen, mit Buddhisten, mit Katholiken, mit Protestanten, mit Zeugen Jehovas gesprochen und an unterschiedlichen Ritualen, Feiertagen, Moscheebesuche, Synagoge und so weiter teilgenommen und habe ihnen allen, die das so intensiv leben und die offensichtlich darauf ja eine Antwort haben, genau diese Frage gestellt. Wie geht das denn eigentlich, Glauben? Kann man das lernen, wenn man das nicht spürt? Ich spüre es ja nicht. Und ich hätte es in der Lebensphase gerne gespürt und habe darauf aber eben für mich keine Antwort gefunden.
Es gibt einen Satz von Hegel, der da heißt, man kann sein Leben so einrichten, als ob es Gott gibt. Kannst du dich mit so einem Satz anfreunden?
Ja, ich meine, er sagt ja eher, dass der Mensch zu sich kommt, zu seinen Werten kommt, eher durch Philosophie als durch Religion, dass man sich selbst nahe kommt. Vielleicht ist es das ja auch schon, was ich jeden Tag lebe, in der Nähe zu Menschen, denen ich helfe, die mir helfen, die mir eine Hand reichen, denen ich eine Hand reiche, die all die schönen Wunder, die man ja jeden Tag sieht. Ja? Vielleicht ist es das, das weiß ich ja nicht. Ich kann das nicht sagen. Ich wache auf jeden Fall nicht auf mit diesem Gefühl, ich werde beschützt oder ich kann mein Glück oder mein Unglück abgeben oder delegieren oder es ist abhängig von jemandem, von einer Instanz. Das fällt mir schwer zu glauben. Es fällt einem vielleicht auch schwer zu glauben, als jemand, der gerne Argumente austauscht, als denkender Mensch, kann man trotzdem religiös sein? Also das ist ja eine ganz spannende Frage.
Ja.
Bist du das? Glaubst
Nein.
du?
Also ich würde gerne glauben und mir fehlt die Kraft. Aber ich vermisse es auch nicht. Mhm. Es ist nicht so, dass ich...
Aber warum glaubst du, dass man dafür Kraft braucht?
Ich glaube, man braucht eine Kultur. Also ich hatte vor einiger Zeit auch in dieser Gesprächsreihe Tanit Koch, die damals noch Chefredakteurin der Bild-Zeitung war. Und ich habe sie auch gefragt, weil sie aus einem sehr wertkonservativen rheinischen Elternhaus kommt. Und ich habe Tanit Koch gefragt, glauben Sie? Und da hat sie gesagt, nein, aber ich bin Kulturchristin. Das fand ich eine ganz interessante Antwort, weil sie versteht sich eingebunden in einer christlich-jüdischen Kulturtradition, aber der naive Glaube, ich bin eingebettet, ich bin beschützt, den hat sie auch nicht gefunden. Wir sehen uns nicht oft hin und wieder und immer habe ich das Gefühl, dass von dir ein großes Maß an Selbstvertrauen, Selbstverständnis und vor allen Dingen Zuversicht bis hin zu einer sehr...
Sprich ruhig weiter.
Ja, zumindest, wir sind ja nicht befreundet, wir kennen uns nicht nah, aber wir kennen uns ein bisschen, bis hin zu einer großen Lebensfreude, die du ausstrahlst.
Ich denke aber immer, wenn ich dich sehe, ich wäre gerne mit dir befreundet.
Vielen Dank. Aber
ich denke,
das lasse ich so stehen und fühle mich geehrt und bin sehr erfreut. Aber nach diesen Schicksalsschlägen, die du erlebt hast, und es ist ja auch so, dass über die Schicksalsschläge hinaus du dich mit Biografien beschäftigst, die das Grauen erlebt haben. Darauf kommen wir gleich. Woher ziehst du diese Lebensfreude?
Ich glaube, dass ich schon jemand bin, der auch Glück sieht und auch Glück wahrnimmt und dann eben doch eine ganz starke Erdung habe. Ich glaube nicht mehr, dass das Glück, also wie soll ich das sagen, ich glaube nicht, dass das so planbar ist oder dass es immer nur gute Zeiten gibt. Das hat mich die Erfahrung ja nun schon mal gelehrt. Aber ich weiß, dass nach großer Traurigkeit und nach schweren Verlusten es eben doch auch wieder Phasen des Glücks geben kann. Das sind vielleicht kleinere Glücksmomente oder verwundbare Glücksmomente. Aber wir sind ja auch viele, die wir alle durchs Leben laufen, die alle Wunden haben. Viele von uns tragen Trauer in sich und haben Abschiede von geliebten Menschen. Und wir funktionieren ja alle nach außen. Also ich funktioniere ja in der Familie mit Kollegen, mit Nachbarn, mit Freundinnen, als Tochter. Und trotzdem bleibt dieser Schmerzraum. Und diesen Schmerzraum schütze ich auch für mich. Aber ich bin trotzdem auch ganz eng mit dem Leben verbunden. Das ist, glaube ich, etwas, was mir hilft. Ich kenne ja andere, die aus Krisen, welcher Art auch immer, sehr viel schwerer wieder rauskommen. Also ich bin auch gerne dann wieder im Leben, ohne die Wunden zu vergessen. Denn wenn man daran kratzt, sind die auch schnell wieder da. Ja, das geht ja in einem ganz kurzen Moment.
Herr Erika Plua sagt, auch zu Gast hier, Erika Plua, die Autorin.
Ja, die hat ja ihre Tochter.
Burgschauspielerin, die, sie hat zwei Männer verloren, mit denen sie verheiratet war und ihre einzige Tochter durch einen Herzinfarkt infolge einer Asthmaerkrankung. Und sie hat den unglaublich bewegenden Satz gesagt, das Leben ist auch dann ein Geschenk, wenn dir nichts geschenkt wird. Sie sagt aber eben auch, wir sind alle unglaublich tapfer, weil wir wissen, wir werden sterben. Manche von uns sind krank, wir haben Kummer, wir sind tapfere Leute. Aber um zu dieser Lebensfreude zurückzukommen, setzt es eine bewusste, sinnliche Betrauerung voraus. Du hast immer wieder gesagt, wir sind alle unfähig, in unseren Breitengraden zu trauern.
Also das würde ich ganz schnell bejahen. Also zuzulassen, diese Emotionen zuzulassen. Und die sind ja häufig nicht gewünscht. Man wünscht sie, gönnt sie sich ja selber nicht. Man geht da mit Freunden auf die Nerven, manchmal auch dem Partner sicherlich, anderen Angehörigen. Keiner ist gerne mit jemandem zusammen, der traurig ist und der trauert. Menschen, die trauern, machen anderen Angst, glaube ich, fast manchmal. Man weiß ja nicht, was man sagen soll. Und das für sich auszuleben, das jetzt nicht heißt, dass man jeden andauernd damit konfrontiert, aber diese Gefühle zuzulassen, in einem Zeitraum, der ist ja gar nicht zu bestimmen und Trauer geht ja auch nicht weg. Also die Trauer um meinen Bruder von vor 3 Jahren ist ja nicht weg. Ich kann jetzt mit dir darüber reden, aber hätten wir das vielleicht letzte Woche getan, hätte ich vielleicht hier angefangen, mit den Tränen zu kämpfen dann tatsächlich. Ich weiß ja auch gar nicht, in welcher Stimmung wir uns begegnen in einem Gespräch über Trauer. Manchmal kann es ja auch ein Song sein oder es kann irgendetwas anderes sein.
Ihr habt eine sehr enge Beziehung gehabt. Er ist bei dir eingezogen, als dein damaliger Lebenspartner verstarb. Ihr habt eine gemeinsame Firma gehabt. Du warst eine sehr erfolgreiche
Produzentin. Wir waren auch Freunde, und es ist ja auch ein Lebenszeuge. Das muss man ja auch mal sagen. Also ich habe nur diesen einen Bruder und eigentlich jemand, der dieses Elternhaus kannte, ist ja eigentlich nur er gewesen in all seiner Enge und Intimität und Nähe. Und dieser Lebenszeuge ist weg und aus diesem Dialog wird er jetzt ein Monolog. Und diese Traurigkeit kommt natürlich immer wieder hoch, klar.
Und das sinnliche Trauern, das ist ja das, wovon wir eben noch mal andeutungsweise gesprochen haben. In Israel ist es, glaube ich, so, dass man noch mal das Lieblingsgericht kocht des Verstorbenen oder in meiner hessischen Heimat
in
war es so.
In Südamerika wird es auch so gemacht. Doris Dörre hat einen tollen Film darüber gedreht. Kennst du den?
Den kenne ich.
Ja.
Und ich weiß, in meiner hessischen, ich bin in einem Dorf aufgewachsen, nahe Kassel, und da war es so, dass man bei Tisch noch mal, ich glaube, einen Monat nach dem Tod hatte er noch einen Teller und Besteck und ein Glas, und er war noch mit am Tisch und,
Also wir treffen
und das Glas wurde auch eingegossen und irgendjemand hat das dann
einem unbeobachteten den guten Wein dann getrunken. Wir machen das auch einmal im Jahr, dass wir dann seine Lieblingsgerichte kochen.
Du hast im Frankfurter Schauspielhaus eine Frau kennengelernt, ich glaube zufällig, und hast aus dieser Begegnung ein Buch gemacht. Und zwar, das Buch heißt Meine Nachmittage mit Eva. Dieses Buch beschreibt das Schicksal einer Frau und es machte mir wirklich Schwierigkeiten, das Buch zu lesen, weil ich das Schicksal dieser Frau einfach sehr bedrückend finde. Also es hat mich sprachlos gemacht und was anderes geht es auch gar nicht. Beschreibe doch mal zunächst, was hat dich bewogen, dich mit dieser Frau häufiger zu treffen? Denn du hattest ja zunächst gar keine, nur hattest ja nur ein Gefühl.
Mhm. Was ja, wir haben bei einer Lesung nebeneinander gesessen und es war ein warmer Frühlingstag und sie trug eine kurze Bluse und hatte eine Nummer im Unterarm. Und wenn man eine Nummer im Unterarm eingebrannt hat, dann ist es ja nicht, wie viele das heute haben. Vielleicht kennt man ja auch aus dem Schwimmbad dann Geburtsdaten der Kinder oder so oder Sonstiges, sondern es war eben eine Shoah-Überlebende, eine Auschwitz-Überlebende. Und wir haben uns dann kurze Zeit später nochmal wiedergesehen in Frankfurt im Rahmen einer Diskussionsrunde. Da saßen wir auch im Publikum. Und dann bin ich ein bisschen neugierig geworden. Da haben wir erst nach einer Veranstaltung noch ein bisschen was zusammengetrunken, haben uns dann verabredet, Kaffee getrunken. Und ja, also mir geht es auf jeden Fall so, dass ich dann, wenn ich mit jemandem, der in Auschwitz war, zusammensitze, kommt man natürlich auch auf das Thema. Also wieso entscheidet man sich für Deutschland? Und sie ist ja in den 60er Jahren dann wieder in dieses Land der Täter zurückgekommen. Und daraus wurden dann viele Nachmittage und
nicht
viele
nur
Fragen.
Nachmittage.
Nicht nur Nachmittage, aber es war eben auch eine Frage über eben auch nochmal Anfänge von Gewalt. Also es tauchten die Fragen wieder auf, die ich auch meinen Großeltern und anderen Verwandten schon länger gestellt habe. Und es war eigentlich die Chance, die unmittelbare Chance, jemanden, der den Endpunkt von Gewalt, Auschwitz, erlebt hat, nochmal näher zu kommen.
Der die Shoah überlebt hat.
Mhm. Als Kind. Ne?
Als
sie
Kind.
War ja dieses
und das ist genau
der 11-jährige Punkt. Mädchen mit einer Puppe im Arm und einer kleinen Tasche und einer selbstgestrickten blauen Strickjacke ihrer Mutter, die sie verabschiedet hat in Budapest am Gleis. Und es waren zwei Kinder. Und bei dem 7-jährigen Bruder Tamás wusste die Mutter, der Vater ist schon deportiert worden ins Arbeitslager, dass er kein Geheimnis für sich behalten kann. Und dann hat sie das 11-jährige Mädchen in den Zug gesetzt. Ne? Und die Verstecke haben dann auch nicht funktioniert und sie ist dann auch entdeckt worden und deportiert worden.
Und einer deiner Söhne war, als du das Buch geschrieben hast, genauso alt wie Eva auf ihrer damaligen Flucht. Du hast das also sehr gespiegelt aus der, also du sagst an einer Stelle in dem Buch, Evas gestern trifft mein heute.
Ja.
Eva Szepeszi hat 50 Jahre geschwiegen. War verheiratet, hatte Freunde.
Ja.
Wie geht das? Also das übersteigt mein.
Bis heute nicht.
Hat sie das mal versucht zu?
Also es gibt bei ihr die Antwort ist wirklich schwierig. Ich glaube, es ist ein Selbstschutz. Es ist natürlich auch immer noch die Hoffnung gewesen, auch noch mit Mitte 80. Dass die Eltern und der Bruder plötzlich wieder vor der Tür stehen und sich das Trauern eigentlich nicht zu erlauben. Und dieses Schmerzfenster nicht zu öffnen, nicht zuzulassen. Wenn deine Mutter zu dir sagt, mein Mädele, 7-mal schlafen, nur 7-mal schlafen, dann sind wir wieder zusammen. Dann kuscheln wir wieder, dann kämme ich dir das Haar. Die Mutter hat ihr wohl, die muss ganz schöne, lange, dunkle Haare gehabt haben. Und dann hat die Mutter sie gekämmt. Das ist eine ganz starke Kindheitserinnerung. Dann bürste ich dir wieder dein Haar. Und die 85-Jährige ist eigentlich noch das 11-jährige Mädchen, die immer darauf gewartet hat, dass die Mutter wiederkommt.
Ja,
und der Mann war ja auch in einem Lager. Und beide Ehepartner haben nicht darüber gesprochen. Es ist Scham, es sind Demütigungen, unglaubliche Demütigungen in den Lagern gewesen. Und das ist natürlich auch ein Grund, darüber nicht zu reden. Mhm. Und das wiederholt sich eben auf Opfer- und auf Täterseite. Ne? Das Schweigen und die Scham.
Beide schweigen. Beide
schweigen.
Parteien
schweigen. Und das ist mir eben aufgefallen bei meinen Großeltern und das habe ich versucht zu verbinden. Wir haben aber auch viel gelacht.
Ihr habt auch ungarischen Schnaps getrunken.
Wir haben ungarischen Schnaps. Schnaps getrunken. Wenn wir zu Lese, jetzt, wir haben ja jetzt die Lesereise, geht ja jetzt so langsam ein bisschen zu Ende und dann ab und zu, wenn sie Lust und Zeit hatte und sich gesundheitlich gut gefühlt haben, sind wir zusammengefahren und auf den Reisen, ich kann jetzt immer noch kein Ungarisch, aber ich kann schon alle möglichen ungarischen Lieder mitsummen.
Aber ich möchte doch noch einen Aspekt dieses Buches thematisieren. Die Mutter, also Eva Schepeschi, mhm, hat ein Leben lang geglaubt, dass ihre Mutter noch lebt. Mhm. Sie hat es auch noch geglaubt, als sie selber Mitte 80 war.
Als sie selber Großmutter war und vor 2 Jahren noch mal mit ihrer Enkelin in Auschwitz war. Und da werden ja die Listen immer wieder erneuert, wenn es neue Erkenntnisse gibt. Und dann sagt die Enkelin, dort ist der Name deines Bruders Tamasch und dort ist der Name deiner Mutter. Und die hat es nicht geglaubt und das hat sich dann bestätigt. Und eigentlich lässt sie Tränen. Und das Gespräch, auch diese Abschiedsreise, eigentlich jetzt erst zu jetzt, hat sie die Bilder aufgehangen der Eltern und des Bruders.
Wir höhlen uns aus, wenn wir weghören. Das ist ein Satz von dir. Der Satz ist ja, ich glaube, Konsens. Aber was mich doch interessiert, schon Goethe wusste, als er Faust geschrieben hat, Faust, Mephisto, das Böse ist in uns. Mhm. Kein Mensch ist nur gut, kein Mensch ist nur schlecht. Dich interessiert aber ganz besonders der Beginn des Bösen, das ja zwingend auch in uns ist. Bist du zu einem Ergebnis gekommen für dich? Bist du zu einer Erkenntnis gekommen, wie man dem Bösen entgegentritt, wie man das Böse erkennt? Es gibt
das wäre schön, wenn ich darauf
hast du Antworten gefunden?
Nee, ich bin eigentlich eher klarsichtiger geworden. Ich gucke mir Polen an, ich gucke mir Ungarn an und sehe illiberale Demokratien. Wir hatten die Wahl jetzt in der Türkei mit dem Präsidialsystem, was jetzt eingeführt werden. Wir sind gerade noch mal in Frankreich mit Le Pen vorbeigeschrappt. Holland gibt es aber auch starke rechte Bewegungen. Wir können den Blick werfen auf unser Land. Und mich wundert eigentlich, dass sich alle wundern. Und ich meine, wir waren ja auch die Generation, wir haben Hoyerswerda, wir haben Solingen gesehen und erlebt. Und ja, die Stimmen des Hasses sind laut, aber die für Demokratie und das, was unser Wir ausmacht, sind relativ leise.
Gerne. Ich glaube, ein bisschen Musik tut uns gut. Du hast dir die Toten Hosen ausgesucht. Tage wie diese, würdest du erzählen, warum?
Weil man, wenn man auf ein Konzert geht von den Toten Hosen, geht man mit einem ganz fetten Grinsen im Gesicht rein und kommt mit genauso einem fetten Grinsen und total verschwitzten Klamotten. Aber das ist jetzt hier heute in Celle auch, glaube ich, auch weil es hier so unglaublich warm ist. Also Celle ist für mich fast wie ein Toten Hosen-Konzert. Ja. Kommt man wieder raus und man ist eigentlich nur glücklich. Also ich kann eigentlich jedem nur, ich weiß nicht, wie es dir geht. Du bist ja der Musikexperte eigentlich. Gehst du auf Tote Hosen? Konzerte?
Tote Hosen sind nicht so meine Band. Ich war in Barcelona bei den Rolling Stones. Mhm. Das war ziemlich gut und gibt mir seitdem die Zuversicht, auch mit Mitte 70 kannst du noch ein ziemlich heißer Feger sein.
Ja, genau. Also.
Durch das Gedränge der Menschenmenge bahnen wir uns den altbekannten Weg entlang der Gassen zu den Rheinterrassen, über die Brücken bis hin zu der Musik, wo alles laut ist, wo alle drauf sind, um durchzudrehen, wo die anderen warten, um mit uns zu starten und abzugehen. An Tagen wie
Oh. Guck mal. Ein schöner Song über Freundschaft.
Eine wunderbare Weise, wie du das Traurige mit der Zuversicht verbindest. Du unterstützt die Initiative Trauerland.
Ja.
Ich sage das gern, weil ich es auch tue. In Bremen beheimatet,
ja.
Wo Kinder aufgefangen werden, deren Eltern verstorben sind.
Genau,
was
durch
war Suizid der Ansatz?
Oder durch Unfälle, durch ja. Krankheit. Manchmal sind es auch Geschwisterkinder, aber hauptsächlich Eltern. Und der Anlass ist eigentlich gewesen, die sind damals auf mich zugekommen in der Gründungsphase. Ist ein Konzept, was aus Amerika kommt, einfach zu sagen, Kinder trauern ein bisschen anders als wir Erwachsenen. Das kommt manchmal verzögert, das kommt sehr viel später. Es kommt in ganz unterschiedlichen Formen. Man merkt es an der schulischen Leistung oder dass Kinder sich einfach isolieren, Aggressionen plötzlich entwickeln. Und dort gibt es ganz tolle Gesprächsgruppen und man kümmert sich um Kinder. Jetzt spazierst du. Das finde ich sehr gut.
Ja.
Hubertus Meyer-Burkhardt nimmt die Karten, Moderationskarten, die
nach einer Talkshow
sich hier.
Bin ich umgeben von einem Teppich von Karten.
Ja. Hebst du eigentlich...
ich hebe nie eine Karte
hebst
aus.
Du das, hebst du was auf?
Ich gucke nee, ich nie eine Sendung an, ich höre nie eine Karte.
Du auch nicht, mache ich nämlich auch nicht.
Ich möchte
aber es gibt Kollegen, die das archivieren, das verstehe ich nie.
Und diese Kollegen
kennst
kenn
du auch
nicht.
Nicht.
was ich bei dir beobachte, du suchst immer das Licht. Und es hat mich insofern nicht gewundert, als befragt, wie du wohnen möchtest, hast du gesagt, ist mir eigentlich relativ egal, ja. sofern ich über den Dächern der Stadt bin ja. und sofern ich Licht habe.
Ja, das stimmt.
War das immer so? Ist das für dich ein ja. Einstiegskriterium beim Immobilienmakler oder bei eventuellen Ehepartnern?
Nein,
man
nein,
sagt, wenn
das
du
ist ja immer
oben
ganz
wohnst,
oben.
Wenn du oben wohnst, können wir
ja,
weiterreden.
Ich hab, nein, ebenerdige Fenster machen mir irgendwie Angst. Also ebenerdig zu wohnen und zu wissen, ich gucke, sitze innen in einem beleuchteten Raum, ähnlich wie auf einer Theaterbühne und gucke draußen ins Dunkel, das macht mir irgendwie Angst. Ich hatte mal jemanden, der draußen am Fenster stand und dann reingeguckt hat, als wir kleine Mädchen waren. Und dann
Ach so.
Ist mein Vater mit dem Holztennisschläger am zweiten Weihnachtstag hinter dem Typen hinterhergelaufen. Und seitdem denke ich immer, man müsste so Bewegungsmelder im Garten haben. Ich habe keinen Garten. Hast du einen?
Nein.
Nein. Ja, dass man dann, wenn da jemand sich bewegt, dass es alles so ganz hell wird.
Ein Garten, den ich besäße, der sähe nach wenigen Tagen und Wochen trostlos
Traurig
aus.
Traurig aus.
Ich bin kein
Gartenkümmerer.
Wir haben das
Aber du siehst aus wie ein Typ, der gerne im Garten chillt. Nein, also wirklich, dass du. Ich glaube, du wärst jemand, der.
Ich sitze gerne vor einer italienischen oder südfranzösischen Kneipe mit einem Glas Weißwein oder Rotwein.
Aber eher im Dorf dann.
Im Dorf und das, also der, wie heißt das, der grüne Daumen ist mir vom lieben Gott, sofern wir denn gläubig sind, nicht mitgegeben worden. Ich bin, liebe Gott hat mich ohne grünen Daumen ausgestattet. Okay. Wir haben am Anfang gesprochen über das nahe Bremen, über die Zeit, die vergeht. Mhm. Über die Zeit, die kostbarer wird, nimmt bei dir die Melancholie zu oder der Optimismus?
Also mit 28 habe ich ja das Thema noch nicht so. Also, ich denke da noch nicht so drüber. Weiß jetzt nicht, wovon du sprichst, Hubertus.
Du sprichst davon, dass du mir mal erzählt hast, dass du auf dem Bremer Deich langläufst und siehst ja. die 20-jährigen Mädchen. Und die dort spazieren gehen heute und du siehst dich in den 20-jährigen Mädchen.
Na, ich sehe die Schichten, die wir alle so in uns haben. Ne? Man sieht sich selber ja manchmal mit 5, mit 15, mit 25, okay, auch mit 45, muss ich jetzt auch schon sagen, bald 55. Und trotzdem denkt man ja, 20 da auf dem Hollandrad irgendwie durch die Stadt radeln oder auf dem Rennrad, das war ich doch auch eben gerade noch, dass das ja. so schnell geht. Und das macht ja auch so viel Spaß. Hast du das nicht auch? Also ich habe das beim Radfahren oder Weggehen auch, ja, abends.
Ja, ich habe auch das Gefühl...
Ich möchte nicht wieder 20 sein, verstehe mich da nicht falsch, oder jetzt wieder ganz jung sein, aber dass man jetzt selber eben doch schon...
Also ich
dass du mich jetzt auf sowas
ich nehme mir die Inseln, ich erkämpfe mir die Inseln, in denen ich weiterhin albern sein darf.
Klar, ja, auf jeden Fall.
Weil ich finde, dass mit dem Erwachsenwerden einhergehende Bedeutungsschwangere ja. etwas Unerträgliches.
Ja. Wann warst du das letzte Mal albern?
Das ist gar nicht so lange her, aber ich möchte es nicht vertiefen.
Schade.
Ich möchte, dass, ja, es gehört zum guten Brauch bei Meyer Burckhardts Frauengeschichten, dass immer ein Rod Stewart-Song gespielt wird. Und cool. Da wir gerade über Bremen gesprochen haben, Rod Stewart hat nichts über Bremen gemacht, aber was über Milwaukee. Mhm. Und es gibt einen uralten Song, das ist so, ein, was die Amis einen Drinking-Song nennen. Ja. Und da hören wir nochmal rein und dann werden wir dich mit einem traurigen Farewell Richtung Frankfurt verabschieden. Aber vorher hören wir noch What Made Milwaukee Famous? It Made a Loser Out of Me. Rod Stewart. Boom. It's late and she is waiting and I know I must go home. But every time I start to leave, they play another song. Then someone buys another round and whatever drinks are free. What made me walk? Ross Stewart hat für Bärbel Schäfer, die heute dankenswerter Gast bei Meyer Burckhardts Frauengeschichten ist, leider nicht Bremen besungen, auch nicht Celle, aber wo wir heute zu Gast sein dürfen, wir freuen uns sehr, sondern Milwaukee. Zum Abschluss möchte ich dir eine Frage stellen. Wir alle oder viele Menschen, die ich kenne, haben einen Satz, ein Credo, einen Psalm, eine Textline, die sie begleiten. Ich habe das auch und nachdem du es erzählt hast, erzähle ich es auch gerne. Aber gibt es so einen Satz, wo du sagst, ja, der macht mir Spaß, der gibt mir Kraft, das ist mein Satz?
Nein, auf einen könnte ich mich jetzt nicht festlegen. Ich bin jemand, der immer so ein kleines Notizbüchlein, was du hast, dabei habe und dann immer Sätze aufschreibe und denke, das wird jetzt mein Satz. Und wenn ich das mal gefragt werde, zum Beispiel von dir, Hubertus, dann werde ich genau diesen Satz sagen. Aber der eine Satz wird vom nächsten abgelöst. Ich habe jetzt keinen, der mich wirklich durch das Leben trägt.
Du bist ja deutlich jünger als ich. Mein fortgeschrittenes Alter erkennt man auch daran, dass ich ein Freund der Lyrik bin. Daran merkt man spätestens, dass jemand, der Gedichte liest, ist alt. Ja. Mein Held ist Rainer Maria Rilke. Ja. Und Rainer Maria Rilke hat den wunderbaren Satz gesagt, der an sich grammatikalisch wie semantisch keinen Sinn macht, aber der trotzdem ein wunderbarer Satz ist. Der da heißt, du musst das Leben nicht verstehen, dann kann es werden wie ein Fest.
Das ist schön. Sich drauf einlassen.
Sich drauf einlassen. Ja. Und das ergänze ich noch mit der wunderbaren Hilde Domin. Ich setzte meinen Fuß in die Luft und sie trug. So, meine Damen und Herren, nur ist genug. Ich habe mich zu bedanken bei einem wunderbaren Gast, bei einem wunderbaren Gespräch, wie ich finde, mit Nachdenklichkeit, mit Traurigkeit, aber doch auch mit viel Lebensfreude. Und für die Lebensfreude und diese Lebenszuversicht, liebe Bärbel, die du immer wieder an den Tag gelegt hast, in diesem Lebensweg, dafür hast du meine Sympathie, vor allen Dingen meine Bewunderung und meinen tiefen Respekt. Ich bedanke mich in aller Form, aber vor allen Dingen auch mit großer Herzlichkeit, dass vielen du Dank. Heute da warst, Bärbel Schäfer. Vielen Dank.
Dankeschön.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.